Sie hatten gesagt, Kosten, das ist ja eine ganz wesentliche Geschichte. Es wurde ja nun, als Sie auch in Berlin waren, propagiert, Tunnellösung. Kamen ja alle wieder, so war unser Eindruck, und haben gesagt, ist nicht so schlimm, gibt einen Tunnel. Komplett. Können Sie da noch irgendwie was zu sagen? Weil das sind ja Kosten, die stehen in keinem Verhältnis mehr zu dem, was ein oberirdischer Neubau halt eben kosten würde.
Haben Sie völlig recht, Herr Schick, das ist so.
40 Millionen.
Also, wir haben hier im Schaumburger Land und gerade auch entlang der A2 eine besondere Topografie. Und man weiß, dass wenn Züge fahren, die maximal, glaube ich, eine Steigung von 2,5% oder sowas ganz gut wegstecken. Aber mehr wird dann schwierig, hat mir unter anderem auch ein Eisenbahner gesagt. Ich habe da nicht das Fachwissen, das wurde nur so an mich herangetragen. Und man muss halt relativ gerade fahren können. Und das würde dann schwierig werden. Von daher hat der Staatssekretär bei dem gemeinsamen Treffen, und Herr Kraszewski war ja mit dabei, gesagt, wir müssen nicht an der Autobahn dran vorbei oder da parallel, sondern wir können darunter durch. Das war die Aussage, und dann kam natürlich die Frage, wie das mit dem Geld aussieht. Und dann kam die Aussage seitens des Verkehrsministeriums, wenn man das will und wenn man dafür auch eine Mehrheit fände, dann würde in der Fragestellung insofern Geld keine Rolle spielen, wenn die Wirtschaftlichkeitsprüfung und auch die Umweltverträglichkeitsprüfung das Ganze standhält.
Wer würde das denn entscheiden, ob ein Tunnel gebaut wird oder eine andere Variante genommen wird? Wer ist dann dafür zuständig?
Naja, also das Bundesverkehrsministerium und auch das Eisenbahnbundesamt, die haben da dann dementsprechend schon auch die Federführung. Ja, das ist so.
Aus deren Sicht wäre ja eine Tunnellösung ideal. Dann ist nämlich die Strecke auf 20 Kilometer nicht zu sehen und nicht zu hören. Und Geld ist ohne Ende da.
Da haben Sie auch recht.
40 Millionen bei einem Tunnel auf 20 Kilometer, das ist...
Ich habe keine Ahnung, ob das dann 20 Kilometer sind.
Ist im Gespräch.
Ja, da halte ich mich ein bisschen zurück, nehme es mir übel. Da kursieren dann ganz schnell immer irgendwelche Zahlen.
Okay.
Also ich habe noch nichts von 20 Kilometern gehört. Das hat der Staatssekretär auch nicht im Verkehrsministerium gesagt. Er hat lediglich gesagt, aufgrund der Topografie müsste man oder sollte man besser unter die Erde gehen. Und man hätte da irgendwo zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal, man hätte einen natürlichen Lärmschutz. Und man würde dann dementsprechend die Bahn auch so insofern gar nicht mehr weiter sehen.
So, jetzt wollte ich mal was dazu sagen. Und zwar in den Tagen, wo der Deutschland sagt, wenn was Neues. Also ich bin schon ungefähr seit 30 Jahren im VCD. Da ist der Verband, der diesen Takt mit ausgearbeitet hat, damals. Seit 15 Jahren ist das in der Planung. Der ist sehr vernünftig aufgebaut. Es gab, ich habe extra Leute mal die Zeitung rausgesucht, von 79 an gab es ja schon den 2-Stunden-Takt mit dem D-Zug, also mit dem ICE. Deutschlandweit, hat funktioniert, aber ab da hat die Politik beschlossen, die DB zu zerschlagen, zu privatisieren. Damit hat man alle Schienennetze zerstört und da liegt das Problem. Nordrhein-Westfalen hat bis jetzt noch nicht seine Hausaufgaben gemacht, um den Regionalverkehr dann so zu regeln, dass Umleitungen gefahren werden können. Man hatte über 60% der Weichen abgebaut, die Ausweichstrecken, und so kann der Takt nie gefahren werden. Da muss man natürlich mit 300er durchrasen. Aber was hat man davon, wenn der Anschluss fehlt? Weil die Regionalbahnen, die funktionieren nicht. Also ich habe hier mal ein paar Zahlen, die aktuell sind. Es fahren also in Nordrhein-Westfalen von den Regionalzügen ungefähr 40% noch pünktlich. Das ist ein Witz.
Was fahren die 40%
pünktlich?
Pünktlich. Weil auf den wenigen Strecken, die noch da sind, sich alle noch ausdrucken und irgendjemand muss auf irgendjemand wieder warten. Und da ist das Problem, was angefasst werden muss, das nicht viel Geld kostet. Die regionalen Stimmler stärken, dann kann der Zug selbst dann den Stundentakt einhalten mit 200. Das hat man berechnet, wissen Sie auch alle, nur da ist irgendjemand in den Fuchs in den Kopf gekommen, schneller wie ein Flugzeug zu sein. So, das Flugzeug war nie Thema des Stundentakts. Vor 15 Jahren nicht, die haben wirklich vernünftige Anbindung geplant. Und darum geht es. Und wer Flugzeuge, also Inlandsflüge noch macht, der steigt auch heute noch ein und wenn die Bahn nochmal so gut fährt. Nur ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war in der Genussung meines Vaters groß geworden, in der Großfamilie, und hatte eine Tarifkarte. Was hieß, man denkt groß, also mit mehreren Kindern, Gott, man zu 50% Bahn fahren. Ich konnte jede Stunde wollte ich nach Düsseldorf Hauptbahnhof gehen, nach Koblenz fahren. Um 10 Uhr habe ich genau so im Kopf, 10 Uhr konnte ich da hin, der Zugführer, habe meinen Kaffee geholt und fertig. Man wusste auch, was hat man bezahlt, der Kilometer war klar. Der Kilometer hat so dafür bezahlt, da gab es die ganzen Gedöns. Und alle waren zufrieden. Und es ging pünktlich. Es war vielleicht langsamer, aber pünktlich. Und das war wirklich besser und bequem.
Ja, da haben Sie recht, das Thema Pünktlichkeit, das spielt wirklich eine außerordentlich hohe Rolle. Und ich könnte mir das sogar tatsächlich vorstellen, dass es in Gänze nicht immer nur um Schnelligkeit geht, sondern dass man weiß, ich fahre bei A los und bin pünktlich bei B oder C. So, und nur ein Beispiel, dass Sie das mal auch vielleicht für die Allgemeinheit auch verinnerlichen. Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch bei der Deutschen Bundesbahn mit dem Bahnvorstand Pofalla. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Herr Pofalla, Sie waren zufällig im selben Zug wie ich und dieser ICE, der in Hannover dann Richtung Berlin fuhr, hatte insgesamt dann zum Schluss 55 oder über 55 Minuten Verspätung. Und da sagte er, ja, das habe ich aber ja nicht so gemerkt, weil er rollte ja. Der ist zwischendurch nur langsam gefahren, aber er fuhr. Ich sage, ja, wunderbar. Wenn ich aber einen Termin habe und will ihn irgendwo erreichen, dann nützt mir das nichts, wenn der rollt und er nicht so rollt, dass er dann auch pünktlich am Zielort ankommt. Aber dann sieht man eben auch einfach mal, was teilweise für ein Verständnis bei der Deutschen Bahn vorhanden ist, was vielleicht die eine oder andere Sorge von Bahnfahrern betrifft. Und ich liebe Bahnfahren, ich mache mir nichts. Das ist so, wie es ist entspannt. Ich steige in Hannover ein, bin eine Stunde 25 in Berlin. Besser geht's gar nicht. So, aber wenn das Thema Pünktlichkeit auf die Tagesordnung kommt, dann wird es tatsächlich etwas schwierig. Ob jetzt, also wenn ich wusste nicht, dass der Deutschlandtakt jetzt schon so lange geplant wird. Das war
kein Deutschlandtakt, das war das Konzept IC 78.
Nein, weil der Kollege gerade sagte, dass seit 15 Jahren ist der in Planung, der Deutschlandtakt. Das war mir so nicht bekannt. Also wie gesagt, ich habe vom Deutschlandtakt tatsächlich das erste Mal was gehört, als das dann irgendwo groß in den Lettern drin stand. So, und wenn ich mir jetzt vielleicht nochmal, weil Sie da gerade stehen, die aktuell bestehende Trasse mir anschaue, dann gibt es aus meiner Sicht irgendwie nur drei Knickepunkte. Das müsste oben dann in NRW, nee, das ist oben
Wunsdorf,
genau. Da haben wir das Problem, dann muss das dahinter.
Haste.
Nee, nicht Haste, sondern
das ist Haste und da kommt Bückeburg.
So, und dann diese zwei Knicks hier unten. So, das sind ja aus meiner Sicht irgendwo die möglicherweise tatsächlich die einzigen Knotenpunkte oder Schwierigkeiten, die es da tatsächlich gibt. Also ich sage das nur mal so mit meinem logischen Menschenverstand, ob es da tatsächlich zwingend, und das haben wir ja auch im Bundesverkehrsminister im Ausstand gemacht, zwingend erfordert ist, eine komplette Neubautrasse zu bauen, weiß ich nicht. Aber eine Anmerkung noch zu Ihnen, Herr Steg, zu Ihren Ausführungen bezüglich dessen, was die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger betrifft, die nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass die Bestandsstrecke ausgebaut wird. Wenn ein Ausbau stattfindet, wird aber der Güterverkehr trotzdem nicht weniger, sondern vermutlich auch mehr, weil zwei neue Gleise vorhanden sind und die anderen beiden dann eben auch für den Güterverkehr genauso genutzt werden können, wenn es eben auch
aber mit einem
Emissionsschutz. Das ist der einzige, darauf wollte ich gerade hinaus, das ist der einzige Punkt, der dann irgendwo dann greift, das Thema Lärmschutz. So, und da muss man dann halt tatsächlich schauen, klar, ab 2021, 2022 sollen die Güterwaggons die sogenannten Flüsterbremsen haben. Dann kann man immer noch eben auch dafür sorgen, dass dann eine bestimmte Strecke eine sogenannte Bückstrecke wird, besonders überwachtes Gleis, wo regelmäßig Gleise geschliffen werden und dadurch eben der Abrieb verringert wird und dadurch natürlich das Ganze auch leiser funktioniert. Hat mir ein Ingenieur gesagt, der eben Bahntrassen geplant hat bisher. Also da gibt es dann sicherlich irgendwo auch Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn ich mir das da so anschaue, dann gibt es da für mich eben nur diese zwei oder drei Kurven und da müsste es irgendwo aus meiner Sicht Möglichkeiten geben. Wobei, Wunsdorf, ja klar, es gibt Wunsdorf, komme ich nicht durch. Da muss sowieso was passieren. Nee. Aber ob ich dann, bitte?
Es gibt aber eine Möglichkeit,
durchzukommen. Ja, aber das wollen die Wunsdorfer
nicht. Viergleisig.
Aber das wollen die Wunsdorfer nicht.
So als Tunnel.
Ja, okay, das stimmt.
So, aber nicht in Rastatt.
Aber nicht, also an der Bestandstrasse kann ich den Wunsdorf aber nicht ausbauen, da komme ich nicht durch.
Also viergleisig nebeneinander nicht.
Nee.
Das ist klar.
So.
Aber übereinander, das geht.
Dann, also ne? Übereinander,
das wenn man. Das ist billiger als ein Tunnel durchs Auertal.
Vermutlich ist das so. Wenn, der ist auf jeden Fall die 20 Kilometer lang, wobei ich mich jetzt nicht auf diese 20 Kilometer festlege.
Fahr doch mal mit ihm. Erklär denn das mal.
Ja, gerne. Aber im Hellen jetzt nicht.
Ja, ja, im Hellen.
Ja, heute wird es ja vielleicht ein bisschen später. Ne? So, weitere Anmerkungen Ihrerseits.
Also ich möchte mal was zu den Aktionisten sagen. Wir haben Vorstellungen und Vorschläge, wie man zum Beispiel durch Wunstorf durchkommt. Wir haben auch andere Vorschläge.
Aber Wunstorf spielt hier gar keine Rolle.
Doch.
Die sollen doch, die Wunstorfer sollen doch erstmal selbst machen, was sie wollen. Lass uns lieber hier um Schaumburg Land und ums Auto.
Es geht ja um die Strecke.
Genau.
Wir wollen die Altbaustrecke ausgebaut wissen. Und das heißt automatisch, pardon, mein Name ist Wolfgang Krabs.
Das ist Mitglied
bei der BI Auetal.
Sie sind bei der Rückebucher dabei.
Auch. Ja. Ja, und hier auch. Sie haben mich sicherlich schon öfters gesehen. Oder nicht? Ich hatte wahrscheinlich eine andere Jacke an. Nein, wir haben sehr gute Vorschläge unseres Erachtens. Und wir werden Ihnen das erklären, was wir haben wollen und wie es ginge. Mit dem politischen Willen.
Ich habe die bisher noch nicht.
Sie sind ja noch ein bisschen hier, ne? Oder?
Nee, die müssen mir das schriftlich geben.
Ja, kann ich Ihnen schicken.
Also ich sind wir darüber sprechen. Ich, muss das, ich will das auch genauso mit Fakten dargelegt haben, wie Sie das hier irgendwo schon ausgaben.
Er hat doch bestimmt eine E-Mail-Adresse.
Ja, haben Sie E-Mail?
Ja. Ja. Aber jetzt ist da hinten
gemeldet. Ich kann das auch weiterleiten, was du uns geschickt hast.
Ja, ist doch gut.
Bitte nochmal, ich habe Sie gerade nicht verstanden.
Ich habe eine Frage dazu, wie eine solche Maßnahme unter dieses neue Gesetz fällt. Wie, wer bestimmt, dass eine Maßnahme, eine Verkehrsmaßnahme so wichtig ist, dass sie unter das Maßnahmenvorbereitungsgesetz fällt?
Ja, das war das Verkehrsministerium. Und in dem Fall auch der Verkehrsausschuss, der diese Maßnahmen beschlossen hat. Deswegen war es ja so, dass beispielsweise der Hindenburgdamm bis dato nicht Teil des Maßnahmengesetzes, Vorbereitungsgesetzes war. Und diese Maßnahme, dieses Projekt ist im Nachhinein noch raufgekommen, weil es dort politische Mehrheiten gab, die das unbedingt wollten. Also der Vorschlag zu dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz wurde von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht. Der Bundestag, in Klammern der Verkehrsausschuss, hat sich mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt. Und hat dann noch die ein oder anderen Stellschrauben eben geändert. Ich glaube, zu Anfang waren es 12 Maßnahmen, die drin waren. Jetzt sind es 14 Maßnahmen, die drin stehen. Und da erkennt man eben dann auch, dass die Parlamentarier schon eben auch eine Möglichkeit haben, Gesetze nicht nur zu verändern, sondern auch dort konkret Vorschläge mit einzubringen. Und in dem Fall ist das dann eben so gewesen. Also so hat es funktioniert. Und diese 14 Maßnahmen stehen jetzt im Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz. Und jetzt liegt es halt an der Bundesregierung, in Klammern am Verkehrsministerium selbst auch, welche Prioritäten die festlegen und daraus Maßnahmengesetze machen.
Gibt es schon eine Priorisierung von den 14?
Ist mir nicht bekannt.
Trotzdem würde ich nochmal zurückfragen, eben, wie ist denn diese Schnellbahntrasse überhaupt in dieses Gesetz gekommen?
Ja, da wird es Interessen gegeben haben, sowohl vom Verkehrsministerium als auch möglicherweise von der Deutschen Bahn.
Herr Ferlemann hat gemerkt, dass wir zu viel Ärger machen.
Ja, also Herr Ferlemann berichtet mir jedes Mal, wenn er mich sieht, er hat schon wieder ziemlich viele Postkarten aus dem Auetal bekommen. Also das Herr Ferlemann ist sicherlich schon mal auf der A2 am Auetal vorbeigefahren, aber er weiß jetzt auch, dass es da sehr viele fleißige Menschen gibt, die ihm regelmäßig Postkarten schicken. Also, das wird... Das,
nee, der Deutschland. Das geht nur um
ja, so, also der Deutschlandtakt, klar, der Deutschlandtakt ist ja sozusagen das neue Instrument, um eine bessere Vertaktung der Deutschen Bahn auf die Gleise zu kriegen. So, im Zuge des Deutschlandtaktes hat man sich angeschaut, welche Strecken sind enorm wichtig. Und bei dieser Strecke Hannover-Bielefeld geht es um das Gesamtkonstrukt Warschau-Rotterdam. So, und da hat man eben gesagt, da brauchen wir eine Verbesserung, da brauchen wir eine bessere Taktung. Wir müssen da oder wollen da 300 km/h fahren und dafür sind bestimmte Maßnahmen erforderlich. Und dadurch ist das dann zustande gekommen. Weil, wissen Sie, es ist ja folgendermaßen, im Bundesverkehrswegeplan steht das ja gar nicht drin. Ja, der Deutschlandtakt noch gar keine Rolle gespielt. Und so alt ist der Verkehrswegeplan ja noch gar nicht. Das ist dann wiederum eine Maßnahme, die danach entstanden ist. Und aufgrund dessen, weil dieser Deutschlandtakt konstruiert wurde und jetzt dieses Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz auf den Weg gebracht wurde, mit dem sich anschließenden Maßnahmengesetz, ist diese Maßnahme aus dem Bundesverkehrswegeplan mehr oder weniger rausgeflogen. Spielt ja keine Rolle mehr.
Aber der Deutschlandtakt kann auch geändert werden.
Natürlich.
Ja, aber diesen Deutschlandtakt, den können wir nicht unbedingt als Parlamentarier ändern, sondern wir können eben zu einem Gesetz dementsprechend dann Änderungswünsche äußern. Und das ist, wie gesagt, das Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz. Worauf der Deutschlandtakt beruht, ist jetzt durch. Bundestag, Bundesrat, beide haben abgestimmt. Ja, Unterschrift vom Bundespräsidenten fehlt noch.
Dann kommt auch die Neubaustrecke.
Jetzt kommen dann irgendwann die Maßnahmengesetze. Und da wird es dann aus meiner Sicht nochmal entscheidend und spannend. Weil es lange noch gar nicht konkret feststeht, ob diese Strecke tatsächlich auch in einem Maßnahmengesetz münden wird.
Herr Bermann hat uns das ja schon gesagt. Es wäre vielleicht viel einfacher, nicht diese neue Strecke hier in Rot zu machen, sondern einfach die vorhandene Strecke. Dann würde man hier den Bogen wegmachen, dann würde das eben hier ein bisschen parallel laufen, bei Rot und Grün, dann wäre das eine schöne gerade Strecke. Diese vorhandene Strecke ist schon gerade. Und hier kann man dann weitergehen, dann kann man sagen, ja, wo gehe ich durch? Gehe ich dann auf die neue rote Strecke? Aber nicht hier diese neue Strecke, die diesen großen Bogen macht, nee, die durch das Auetal.
Genau,
das ist doch großer Wahnsinn. Und nur darum müssen wir sprechen. Nur darüber müssen wir diskutieren. Warum, weshalb und was weiß ich anderes. Das ist uns alles doch egal. Wir wollen doch nur, dass die Bahn auch schnell wird, dass wir auch vielleicht mal mitfahren können, wenn der Bahnhof dann eben nicht vor einem halben bei uns vor der Tür ist. Das ist nicht so schlimm. Aber das ist doch viel einfacher und billiger, die vorhandene Strecke zu vergrößern, als wie irgendwo eine komplett neue und dann noch durch solch ein Gelände, wo wir wissen, die Höhenunterschiede, die da sind, wo es Probleme gibt, Tunnelbau, Brückenbau, was nicht noch alles, nicht? Also das ist dann bei uns viel teurer würde das, als wenn diese Strecke weiterhin bestehen bleiben würde und entsprechend diese Kurven ausgebaut wird.
Guter Vorschlag.
Und das müssen wir, und darüber müssen wir kämpfen. Und
das ist der Durchbruch.
Diese anderen Gesetze, das ist die Bundesregierung. Die Gesetze können wir ein paar Leute sowieso nicht ändern. Da müssen wir mit durchkommen. Wir müssen dafür kämpfen, wo wir die Strecke hinhaben wollen. Und das ist, wie gesagt, für mich die Meinung, und die ist auch viel einfacher, als ihn eine neue Strecke zu bauen, diese vorhandene zu behalten.
So, und genau das ist ein Punkt, und das werden Sie sicherlich in den Schubladen haben, weil das wird wirklich fürs Bürgerdialogverfahren. Und so wie Sie es erklärt haben, klingt das für mich absolut plausibel. Und wenn es für mich plausibel klingt, vielleicht überzeugen Sie da die anderen Experten, die da andere Gedanken haben, hoffentlich und vielleicht auch.
Er ist verstanden.
Ja. Bürgerdialogverfahren sagen. Das hört sich immer so nett an und freundlich an, als würde man mit uns reden. Und als könnten wir dann, na gut, in bestimmtem Maße können wir dann ja noch Einfluss nehmen, aber wenn das Bürgerdialogverfahren stattfindet, dann steht eigentlich schon fest, wird es einen trassennahen Ausbau geben oder wird es den Neubau geben. Das heißt, wir müssen schon vor diesem Bürgerdialogverfahren weiterhin laut bleiben, um eben die Entscheidung, dass eben die Entscheidung fällt, dass es vielleicht den trassennahen Ausbau geben kann. Bürgerdialog hört sich immer so an, als würde man mit uns reden und würde dann unsere Meinung einbringen, würde sagen, oh, das Auetal ist ja so schön, wir möchten das alles nicht. Aber darum geht es im Bürgerdialogverfahren dann ja nicht.
Das persönlich sehe ich etwas anders, weil ich mir nicht vorstellen kann, das Bürgerdialogverfahren soll im Frühsommer beginnen, diesen Jahres. Bis dahin werden wir aus meiner Sicht kein Maßnahmengesetz für diese Trasse bekommen.
Aber wie wir eben schon von Herrn Bermann selber gehört haben, sollten wir, glaube ich, für nicht die vorhandene rote Trasse hier kämpfen, sondern sollten wir wirklich die vorhandene Trasse dafür kämpfen. Und wenn wir die vorhandene Trasse kämpfen, dann haben wir die anderen Probleme gar nicht mehr so zu bewerkstelligen.
Aber ich glaube, die Meinung, die besteht hier im Allgemeinen ziemlich groß, dass es hier um den Ausbau der Bestandsstrecke geht und man dafür auch kämpft. Aber so wie Sie es eben an der Karte auch erklärt haben, habe ich ja gesagt, klingt plausibel, klingt vernünftig. Und das ist ein Vorschlag, aus dem man oder mit dem man aus meiner Sicht sehr gut argumentieren kann, warum man sich auf die Bestandstrasse und nicht auf eine Neubautrasse konzentrieren sollte.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe eine Frage zu dem Bürgerdialogverfahren und dem Maßnahmengesetz. Muss das Gesetz denn erst erfolgen oder, und dann haben wir den Bürgerdialog? Wozu brauchen wir das Gesetz denn dann?
Ja, das wäre Makulatur und würde ja das alles ad absurdum führen. Also deswegen habe ich ja eben gesagt, wir haben gerade das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz auf den Weg gebracht. Es ist noch nicht klar, welche Priorisierung das Bundesverkehrsministerium bzw. auch die Deutsche Bahn bei den 14 Maßnahmen konkret festlegt. Ich will nur eins sagen, man geht natürlich auch am ehesten erstmal dahin, wo der Widerstand am geringsten ist. Das ist dann auch um einiges einfacher. Und nochmal kurz, auch wenn das hier die Region nicht betrifft, für den Hindenburgdamm, für den Ausbau gibt es ganz viele Unterstützer auf der Insel Sylt, aber auch am Festland, weil nämlich da ein großes Problem ist. Die Leute kommen nicht vom Festland auf die Insel, umgekehrt genauso. Es gibt Wohnungsknappheit. Die Mitarbeiter im gastronomischen Bereich wohnen überwiegend am Festland, kommen nicht pünktlich zur Arbeit, beziehungsweise können nicht pünktlich Feierabend machen, weil die Bahn proppenvoll ist und so weiter und so fort. Da gibt es richtig Druck und da muss man etwas sehen. Und deswegen sage ich nochmal, aus meiner Sicht werden wir nicht bis zum Frühsommer ein Maßnahmengesetz für diese Maßnahme auf dem Deutschen Bundestag auf den Weg bringen. Bevor
aber
das
wir haben trotzdem das Bürgerdialog.
Ja, na klar. Das wird
aber
ja schon
das klar. Heißt doch, dann sind wir doch aber dann schon mit dem einen ein Stück weiter als mit dem anderen. Dann machen wir ein Dialogverfahren, ohne dass der Bundestag das dann beschlossen hat. Also heißt das doch, die Strecke ist schon viel weiter in der Planung, als
Ich kann jetzt ja nur erstmal sagen, dass wie gesagt aktuell sicherlich unterschiedliche Varianten im BMVD geprüft werden, ja keine Frage. Aber nochmal, ein Bürgerdialogverfahren würde keinen Sinn machen, wenn jetzt schon festgeschrieben wird, es gibt einen Neubau. Dann ist es auf Deutsch gesagt, tut mir leid, dann muss ich eben auch an der Demokratie unseres Parlamentes, aber auch an der Mitbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ganz arg zweifeln.
Dazu möchte ich.
Aber jetzt muss ich, wenn ich jetzt kurz, da hinten war eine Meldung, die war schon ziemlich häufig und ich würde jetzt gerne den Herrn kurz dran lassen.
Lars Büttner hier aus Bern. Eine Frage zum Prozedere. Soll das wirklich so sein, dass aktuell in Berlin noch keine Pläne vorliegen? Oder noch keine Pläne vorliegen, die Ihnen nicht bekannt sind. Ich kann mir das ganze Prozedere immer noch nicht so ganz vorstellen. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, man wird doch ein bisschen an der Nase herumgeführt. Ja. Es kann ja an sich, Alter, ist das doch alternativlos. Da sitzen doch jetzt Fachleute in Berlin, die sind momentan dabei, die sind doch alle hochgradig qualifizierter als wir das sind, bezogen auf solche Planungsprozesse, die doch jetzt wahrscheinlich schon die Linien fertig haben, die möglichen Agenten fertig haben, wo das Ganze langführen kann. Und die Frage für mich, bekommen wir etwas vorgesetzt, an dem man sich abarbeiten kann? Oder ist das noch angeblich offene Sache? Und wann werden die Karten endlich mal offengelegt? Und was mich irritiert ist, ich höre aus Ihrer Rede ein wenig heraus, dass wir uns einrichten mögen, auf die Tour durchs Auetal, so schön die auch für die Gäste sein wird. Ist das ein ehrlicher Prozess, wo wir wirklich noch Einfluss nehmen können, oder wird es so sein, dass gesagt wird, das Ding geht jetzt durchs Auetal, wir haben das geprüft und jetzt können Sie noch so ein bisschen Makulatur machen. Schauen Sie, das Problem ist, man könnte uns ja schon mal ein bisschen Futter geben, aber es wird versucht, ganz viel hinterm Berge zu halten, sodass wir uns gar nicht positionieren können. Das Ganze ist extrem nebulös. Uns wird letztendlich argumentativ dargelegt, dass es noch gar nichts gibt. Das gibt's. Ich habe auch schon gehört, dass fertige Pläne vorliegen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und was mich etwas irritiert, ist, dass die eigenen Fraktionskollegen dann so im Dunkeln gelassen werden, wenn selbst Ihnen hier als unser Vertreter aus der Region noch nicht mitgeteilt wurde, welche Optionen da sind. Wenn man doch wenigstens mal ein klein bisschen futtert. All das, was wir da haben, das haben Laien gemacht. Das haben wir uns überlegt, die sich natürlich damit auseinandergesetzt haben. Aber das ist alles nichts aus Berlin. Schauen Sie, das ist eine so unbefriedigende Situation, die einen auch so ein bisschen das Demokratieverständnis abhanden kommen lässt. Wenn man so am langen Arm verhindert.
Wir müssen, ich habe eine Bitte und dann sind wir auch alle ein Stück weit gefordert. Und ich habe das in den letzten Wochen zuhauf gemerkt. Was in irgendwelchen Aussagen von mir da teilweise rein interpretiert wird und dann auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird, das erschreckt dann schon an der einen oder anderen Stelle. Auch deswegen, weil ich zum Eingang ja auch gesagt habe, wie lange ich mich schon mit dieser Frage in Gänze seit des Bundesverkehrswegenplans 2030 beschäftige. Und was da dann irgendwo noch zwischen den Zeilen versucht wird rauszukitzeln, ohne dass man im Vorfeld mal mit mir drüber gesprochen hat, wie hat er das gemeint oder auf was das bezogen, konnten Sachen komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden, sondern sich auf einen einzigen Satz konzentriert wird, der aus einem ganz anderen Zusammenhang gesagt wurde, finde ich dann doch auch zum Teil ein bisschen schräg. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich irgendetwas in der Hand hätte, dann würde ich Ihnen das zeigen. Ich habe aber nichts. Und seien Sie versichert, dass ich vor diesem Termin auch beim persönlichen Referenten vom Staatssekretär angerufen habe. Kann ich auch den Namen sagen, Wolf-Dieter Birner. Habe gefragt, lieber Wolf, gibt es etwas Neues? Kann ich irgendetwas mitbringen? Nein. Und das muss ich dann so glauben. Was soll ich denn machen? Ich muss es eben so glauben und ich kann Ihnen nichts anderes sagen, als das, was man uns sagt. Es gibt noch keine Planung für eine bestimmte oder favorisierte Trasse. Ich höre immer nur das, was die Kollegen auf Verwaltungsbeamten dann auch gehört haben. Alle Varianten werden geprüft, auch der Ausbau der Bestandsstrecke.
Aber das glauben wir nicht.
Entschuldigung, glauben können wir in der Kirche.
Ja, das ist so richtig.
Und das bringt uns nicht weiter, was wir glauben und was wir nicht glauben. Wir müssen irgendwo dann auch mit den Fakten leben und arbeiten, die da sind oder die eben nicht da sind. Und es gibt eben aktuell keine Fakten, die mir in irgendeiner Art und Weise erkenntlich sind oder bekannt sind, die irgendwo eine Trasse favorisieren und andere komplett ausschließen. Kenne ich nicht. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, man kann sich dann auch immer einfach dahinstellen und sagen, ja, wenn ich 2013 schon im Bundestag gewesen wäre, ich hätte allein schon den Bundesverkehrswegeplan nicht zugestimmt und so weiter und so fort. Letztendlich geht es im Deutschen Bundestag um Mehrheiten. Und diese Mehrheiten hat es bisher immer gegeben, sowohl in der CDU-CSU-Fraktion als auch in der SPD. Und auch in der letzten Legislaturperiode hat es die SPD nicht geschafft. Selbst die verkehrspolitische Sprecherin, Frau Lühmann, hat letztendlich es nicht geschafft, ausschließlich für diese Bahntrasse den Ausbau im Gesetz zu verankern. Damit will ich nur sagen, es braucht Mehrheiten. Und wenn andere Kolleginnen und Kollegen davon überzeugt sind, dass der Weg ein anderer ist, den wir uns wünschen, dann können wir da erstmal herzlich wenig gegen tun. Wir können nur versuchen, Leute davon zu überzeugen. Das gelingt uns oder das gelingt uns nicht. Aber ich will nur sagen, dass auch die Führungspersönlichkeiten beider Fraktionen klar dort auch einen Weg gegangen sind, der nicht in Gänze der Weg war, den sich die Abgeordneten gewünscht haben, die von einer solchen Trasse betroffen sind. Das nochmal auch ganz deutlich. Aber Herr Büttner steht noch.
Darf ich denn davon ausgehen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch die Herren aus Berlin etwas auf den Tisch legen, an dem man sich abarbeitet, oder wird es so sein, dass nebulös lange miteinander gesprochen wird und hinterher wird dann letztendlich auf Berlin etwas kondensiert, was letztendlich dem entspricht, was man eh im Vorfeld aus Berlin letztendlich haben wollte, was einem suggeriert wird, wir haben ja das ein oder andere integriert. Das heißt, ist das ein ehrlicher Prozess?
Ja, aber Herr Büttner, ich habe vorhin einmal erwähnt, das Bürgerdialogverfahren oder das Dialogverfahren zur Y-Trasse, aus der Alpha E gekommen ist oder geworden ist. Es stand immer nur die Y-Trasse irgendwo auf dem Papier. Es war immer die Y-Trasse irgendwo in der Planung in Verbindung mit der Amerika-Linie. Nur darum ging es, in den Medien, rauf und runter, über Jahre, Jahrzehnte. Y-Trasse. Und da haben es auch die Beteiligten beim Dialogverfahren geschafft, aus der Y-Trasse, die wollte man nicht, eine Alpha E zu machen. Und da sieht man eben, dass aus meiner Sicht die Ehrlichkeit dort gewährleistet ist und dass jene, die mitsprechen wollen, auch die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden.
Seien Sie aber bitte den Damen und Herren hier nicht böse, die sind emotional,
kann ich verstehen,
enorm, nicht wahr, berührt. Hier geht es um unheimlich viel und dass man dann natürlich aus Ihren Worten in die eine oder andere Richtung auch mal...
Ja, dann rufen Sie mich doch an. Rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine Mail oder was auch immer und fragen Sie mich, wie haben Sie das gemeint? Wie
haben Sie ja
angehört. Also das, dann gibt es eine Rückmeldung, wie auch immer. Aber dieses, weil das ist dann irgendwann wirklich schwierig. Wissen Sie, und nochmal, wenn man da viele Jahre für kämpft und sich für eine Sache einsetzt und man kriegt dann irgendwo in regelmäßigen Abständen was zwischen die Beine geschmissen, dann wundert man sich irgendwann, und ich sage das auch, dann fällt es irgendwann schwer, dann noch zu sagen, warum setze ich mich da eigentlich für ein und kümmere mich, wenn irgendwo was zwischen den Zeilen gelesen wird und irgendwas falsch verstanden wird.
Mir geht es ja nicht um Sie persönlich, sondern das Problem ist ja, wir interpretieren von Herrn Ferdemanns Aussagen und alles, was wir irgendwie bekommen. Und es wird ganz viel nachgedacht und man hat letztendlich nichts in der Hand. Und das finde ich auch sehr unglücklich. Sie werden ja letztendlich, man lässt Sie ja auch am langen Arm.
Das ist so. Genau so ist es. Genau so ist es.
Sie können uns ja offensichtlich momentan auch nicht helfen.
Genau.
Und Sie in der Fraktion sind von Ihren eigenen Leuten, werden Sie mit den entsprechenden Informationen nicht gefüttert, um dann auch fundierte Aussagen machen zu können. Das ist auch eine unglückliche Situation für Sie. Das ist
Das möchte ich auch noch mal sagen, Herr Büttner. Und das geht
dann. Aber, dann ist es aber für dich wichtig, das, was gebraucht wird, mal aufs Papier zu bringen. Und wenn es nicht vollständig ist, aber so viel, wie du da weißt und so viel, wie du eben gesagt schon hast und gedacht hast, dass die Kasse dargelegt werden muss, dann solltest du das aufs Papier bringen. Dann kommt man damit weiter. Dann können wir daran arbeiten.
Herr Schreck, dann einmal ganz kurz, weil mir der Punkt noch wichtig ist. Ja. Auch das ist so etwas, Herr Büttner, wo Sie völlig recht haben. Und was mich persönlich auch ärgert. Warum? Weil die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkehrsausschuss, in dem ich kein Mitglied bin, vielleicht auch mal darüber nachdenken könnten, wie kann man Kollegen, die von einer solchen Trasse betroffen sind, mitnehmen oder vielleicht informieren. Ich habe durch Zufall erfahren, im Entwurf zum Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, stand ausschließlich drin, Ausbau einer Strecke zwischen Hannover und Bielefeld mit zwei zusätzlichen Gleisen. Und das war das, Herr Kaschewski, wo wir uns eigentlich dann auch darauf berufen wollen, Herr Schick ist ja noch mit dabei, zu sagen, da steht ja Ausbau. Und bisher bedeutete Ausbau immer einer Bestandstrasse. Und dann hörte ich mit meinem Zufall, jetzt soll das im Verkehrsausschuss noch geändert werden und aus Ausbau soll Aus- und oder Neubau werden. Und so ist es auch gekommen. Das bedeutet, das, was ursprünglich im Entwurf des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes stand, wurde sogar noch verschärft. Und auch das habe ich nur durch Zufall erfahren.